niemand bisher, der mir die These gesagt hat, so Bad Publicity ist ja auch Publicity, konnte mir das an irgendwelchen Absatzzahlen nachweisen. Wenn kritikoffen reagiert wird, dann gibt es 200% weniger Kommentare, Schmähpostings. Wenn man den Bass maximieren möchte, am meisten Kommentare im Shitstorm absahnen möchte, dann sollte man ignorieren, weil dann kotzen sich alle so lange aus, bis sie nicht mehr können. Die Shitstormer vertreten ihre Werte, ihre gesellschaftlichen Werte emotional. Denen geht es um etwas. Die haben ein Anliegen. Und das Feedback sollte man sich annehmen und dann eben verstärkt mit den Shitstormern sprechen und weniger mit den Trollen.
So, eine neue Runde One-on-One. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Gesprächspodcast, in dem wir alle möglichen Themen und Phänomene rund um Marketing und Kommunikation einmal etwas genauer unter die Lupe nehmen wollen. Mein Name ist Till Uhrig und heute widmen wir uns einmal dem Thema Shitstorms. Wie kommen sie eigentlich zustande? Warum sind sie so gefährlich? Und wie können eigentlich Unternehmen mit Shitstorms umgehen und eventuell sogar gewinnbringend daraus hervorgehen? All das und mehr, das bespreche ich in der kommenden, ja, so dreiviertel Stunde mit meinem lieben Kollegen Tim Ebner. Hi Tim.
Hi.
Jetzt wird ja im Internet sehr, sehr viel geschrieben. Es gibt Diskussionen, es gibt Kommentare, es gibt Debatten, die entstehen. Es gibt auch, sagen wir mal, legitimen Protest. Ab wann sprechen wir denn aber eigentlich von einem Shitstorm? Was konstituiert denn ein Shitstorm?
Ja, ein Shitstorm konstituiert einmal, dass überhaupt so virtuelles Terrain einer Marke, einer Person, einer Organisation besetzt wird, so wie bei einer Hausbesetzung. Ein Shitstorm ist ja letzten Endes nichts anderes als eine Demonstration oder ein Protest, nur dass er sich eben gegen eine ganz bestimmte Marke, Person oder Organisation richtet. Die User übersehen das Profil dann mit Kritik und diese Welle, diese Protestwelle wird so stark, dass sie nicht mehr handhabbar ist. Oder beziehungsweise sie kann sogar noch handhabbar sein, sie ist dann aber eben so auffällig, dass das Unternehmen irgendwie reagieren muss.
Das heißt, es geht um die Größenordnung auch letztendlich. Es reichen nicht ein paar negative Kommentare aus, sondern es muss quasi so einen eskalierenden Charakter irgendwie haben.
Genau, also man kann jetzt, wenn man es nochmal soft irgendwie definiert, sagen, wenn das Unternehmen das Narrativ über die eigene Marke nicht mehr unter Kontrolle hat, dann ist das ein Punkt, oder wenn das Community Management so überfordert ist, dass es nicht mehr alle Kommentare beantworten kann, dann ist das auch so ein Punkt. Oder man sagt, okay, was wäre denn so eine Daumenregel? Ab wann wird es gefährlich? Ich würde sagen, wenn 1000 Reactions, 1000 Engagements in Form von Reaktionen, Kommentaren oder Shares aufkommen, beziehungsweise es wird eigentlich auch schon brenzlig vor einem Shitstorm, wenn jemand ein Meinungsführer, der diese 1000 in irgendeiner Form durchbricht, seien es Follower oder seien es 1000 Posts pro Tag oder seine Inhalte werden 1000-fach engaged pro Tag. Wenn so jemand über das Unternehmen negativ berichtet, dann kann das auch sehr schnell zu einem Shitstorm werden. Ja. Es gibt keine richtige Definition davon, wann eigentlich diese Grenze erreicht ist. Man kann es auch noch Zeitreihen ökonometrisch machen.
Was heißt das?
Das heißt, jedes Profil hat ja jeden Tag so eine normale Anzahl von Kommentaren, die reinkommen. Das schwankt immer so um ein Mittel herum. Und wenn über einen längeren Zeitraum es so stark nach oben schwankt, dass eine Standardabweichung übertroffen wird davon und das einen negativen Charakter hat, also negatives Sentiment ist, dann ist es auch wissenschaftlich gesehen ein Shitstorm.
Und wie relevant würdest du denn sagen, ist dieses Thema für Marken und das Marketing an sich? Also man könnte ja auch einfach sagen, okay, Aufregung kommt und geht, nächste Woche wird wieder eine andere Sau durchs Dorf getrieben und Hauptsache Publicity.
Ja, wie relevant das für jede Marke ist, entscheidet jede Marke für sich selber. Ich halte die Aussage für relativ fahrlässig. Wenn man sonst auch fahrlässig im Leben ist, dann kann man das auch sagen. Aber wenn man sich auch wissenschaftliche Untersuchungen zu ähnlichen Phänomenen anschaut, dann wird relativ schnell klar, dass solche Shitstorms oder Skandale sehr wohl finanziellen Schaden auslösen können, strategischen Schaden auslösen können, Marketing-Schaden auslösen können. Ich kann da ja mal ins Detail gehen. Also beim finanziellen Schaden ist es so, dass Cashflows auf jeden Fall abnehmen, Kursgewinne abnehmen, dass die Kursvolatilität von Aktien auf dem Markt stark zunimmt, kurzfristig auch. Also das geht innerhalb von ein paar Tagen, dass dann Aktien in Schieflage geraten auf dem Finanzmarkt. Beim strategischen Schaden ist es so, die Anfälligkeit finanzieller KPIs steigt auf jeden Fall auch und die Anfälligkeit für Werbung der Konkurrenz steigt ebenfalls. Mhm. Beim Marketingschaden ist es so, dass der Absatz der Konkurrenz nachweislich steigt. Es ist sogar so, dass es schon Fälle gegeben hat von Kraftfoods zum Beispiel in Australien, als sie einen Skandal hatten, wo Salmonellen in der Peanut Butter drin waren und sie dann trotzdem für ihre eigene Peanut Butter Werbung geschaltet haben, der Absatz der Konkurrenzmarke gestiegen ist anstatt der eigene. Aha. Und obendrein, wenn man sich jetzt den restlichen Marketingmix noch anguckt, kann es eben auch noch sein, dass eine stärkere Absatzreduktion kommt, wenn man die Preise erhöht. Also vor dem Shitstorm, wenn man den Preis um 1 Euro erhöht, dann wäre die Absatzmenge vielleicht um 20 Tonnen abgenommen und nach dem Shitstorm sind es dann auf einmal 1000. Und das Gleiche auch, dass die langfristige Werbewirkung abnimmt. Also wenn jetzt früher ein Spot irgendwie über 3 Monate lang die Nachfrage erhöht hat, dann ist das nach dem Shitstorm vielleicht noch eine Woche. Und das sind alles keine Effekte, die irgendwie ja, sich jemand ausgedacht hat, sondern das wurde alles statistisch untersucht in wissenschaftlichen Papern. Da haben promovierte Leute zusammen dran gearbeitet. Das wurde gereviewt. Das sind alles sehr hochgerankte Journals in wissenschaftlichen Kreisen. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass diese Effekte wissenschaftlich abgesichert sind. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr pragmatisch daran gehen wollen, würde ich gerne mal ein paar Beispiele nennen. Mhm. Ich war ja vor ein paar Jahren noch bei InnoGy C3 im Unternehmen und ja, was wir dort nach Hambi Bleibt gesehen haben, wobei Hambi Bleibt ja eigentlich ein Thema von RWE war, vom Mutterunternehmen von InnoGy, ist es so gewesen, dass beim Tochterunternehmen die Aktie abgesackt ist.
Ganz kurz einmal, Hambi Bleibt ist ja quasi der Kampfslogan oder der Hashtag rund um den Protest rund um den Hambacher Forst, der abgebaggert werden sollte.
Ja. RWE wollte diesen Wald auf jeden Fall abholzen. Da gab es dann auch noch einen Gerichtsentscheid zu. Und da haben dann eben die Aktivisten nicht nur auf Social Media, sondern auch natürlich vor Ort, das sind ja Phänomene, die miteinander einhergehen, haben sie Protest betrieben. Bei der CDU ist es so gewesen, nach Rezos Video Zerstörung der CDU haben sie ja quasi die Regierung verloren, ganz viele Stimmen verloren. Wer sich die Statistiken der Sonntagsfrage anguckt, der kann da ganz klar sehen, wie die CDU absackt und alle anderen Parteien eigentlich gewinnen. Und wenn ich diese ganzen Beispiele mal nehme, da muss ich sagen, werde ich relativ passioniert, wenn ich höre so, ah ja, Bad Publicity ist doch auch Publicity und ja, Shitstorm ist doch gutes Marketing. Okay, wenn du eine Zielgruppe hast, die vielleicht, ja, sagen wir mal, wenn True Foods davon ausgeht, dass alle ihre Konsumenten sexistisch oder AfD-Wähler sind, dann können sie sich solche Messages gerne auf die Flaschen draufschmeißen, schreiben. Aber es wird sicherlich, wenn die Zielgruppe größer gefasst ist, als diejenigen, die solche Fehlhandlungen eigentlich nicht als Fehlhandlungen sehen, sondern als richtig ansehen, wenn die Zielgruppe größer ist, dann wird es dem Unternehmen schaden und es ist nicht gut.
Um das einmal nochmal kurz zu rekapitulieren, True Foods hatte sich, ja, hat, kann man sagen, nicht nur sich Vorwürfe eingehandelt, sondern hat tatsächlich mit rassistischen Gedanken gut gespielt, hat so Begriffe benutzt wie den Quotenschwarzen für eine schwarz gefärbte Flasche und so weiter, hat sich danach Kritik eingehandelt natürlich und es gab Protest und hat dann im Prinzip eigentlich mit Fuck you reagiert gegenüber ihrer Konsumentengruppe, hat das nicht direkt so gesagt, aber hat ein Video gepostet, in dem eben das Wort Fuck you fällt quasi und daraufhin war natürlich die Aufregung noch größer. Du würdest aber sagen, das kann eigentlich keine erfolgsversprechende Strategie sein.
Also wenn man das langfristig immer wieder permanent durchspielt, sowieso nicht. Ich persönlich muss sagen, ja, wenn ich jetzt von mir auf andere schließe, ich bin jetzt nicht der Gesamtmarkt für Smoothies, aber ich kann auf jeden Fall sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen True Foods und einem anderen Smoothie, dann wähle ich nicht True Foods. Schon alleine, also mir ist es ziemlich gegen Strich gegangen, dass sie während der Bundestagswahl für jede Partei eine Flasche rausgebracht haben und da war eben auch eine AfD-Flasche dabei. Das geht für mich überhaupt nicht. Also auch wenn das eine demokratisch irgendwie legitimierte Partei zumindest aktuell rechtlich Partei ist. Ja, genau. Das ist das eine, dass sie vom Verfassungsschutz jetzt inzwischen beobachtet wird, sollte für sich sprechen. Ich weiß nicht, ob das dort zu dem Zeitpunkt auch schon so war. Da so viel Empörungsenergie habe ich nicht, um das auch noch zu recherchieren. Aber für mich ein No-Go einfach. Das macht man nicht.
Und es ist halt wahrscheinlich sehr kurz gedacht, weil wenn man auf die Reichweite, auf die reine Reichweite schaut, dann mag der Effekt ja gewinnbringend sein, aber da ist ja noch gar nichts qualitativ und über den weiteren Funnel gesagt. Ne?
Ja, also eine Reichweite kann natürlich Absatz bringen dann im Endeffekt. Ne? Wir wissen ja, dass da ein Funnel irgendwo auch dahinter steckt und je mehr Reichweite man oben hat, dann kommt normalerweise unten auch mehr Absatz raus, aber die zusätzliche Frage ist dann eben, was für eine Reichweite ist denn das? Da muss man dann schon mal runterdrillen und analysieren und gucken, ist das negative Reichweite und wie hängt denn eigentlich die negative Reichweite mit dem Absatz zusammen? Wenn die negative Reichweite zunimmt, was hat denn das dann eigentlich für einen Effekt? Und niemand bisher, der mir die These gesagt hat, so Bad Publicity ist ja auch Publicity, beziehungsweise die werden dadurch ja jetzt den Umsatz ihres Lebens machen, weil sie da so eine tolle negative Nachricht über sich draußen herumschwirren haben, konnte mir das an irgendwelchen Absatzzahlen nachweisen. Und die anderen, die ich gerade zitiert habe, sind ja eigentlich alle gehen in eine Richtung. Mir ist noch kein Zahlenbeispiel begegnet, wo sich das wirtschaftlich gelohnt hätte. Hm. Und ich mache das schon seit mehr als 10 Jahren.
Hm. Gehen wir mal auf die Themen. Gibt es eigentlich bestimmte Auslöser für Shitstorms, die immer wieder auftauchen? Gibt es Themen, die besonders shitstormträchtig sind, bei denen die Debatte besonders erhitzt ist? Und verändern die sich vielleicht auch über die Zeit?
Ja, auf jeden Fall, die gibt es. Also es gibt einmal den einen Faktor, dass eben an dem Produkt oder Service etwas nicht stimmt. Also jeder von uns hat ja, wenn er ein Produkt kauft oder einen Service wahrnimmt, bestimmte Erwartungen. Was muss da erfüllt sein, wenn du aus deiner Flasche trinkst und die jetzt für 5 Euro kaufst, dann denkst du vielleicht, wäre schön, wenn es im Sommer eine gekühlte Flasche ist. Wenn die aber komplett in der Sonne gestanden hat, dann bist du schon mal irgendwie schlecht drauf. Wenn das ganz oft passiert mit solchen Produkten und ja, viele Nutzer sich dann eben verbinden können, was ja über Social Media ganz einfach ist im Moment, dann können sich da eben viele Gleichgesinnte drunter finden, weil sie mit der Produkt- oder Servicequalität nicht einverstanden sind. Das ist die eine Seite der Medaille. Eine andere Seite dreht sich eigentlich so um den Business Conduct, so kann man das nennen. Da geht es um gesellschaftliche Werte. Da gibt es eine sehr, sehr aktuelle, immer aktuell gehaltene Studie von Bonsai. Das ist ja eine Beratung und auch Marktforschungsinstitut aus Hamburg, die gesellschaftlichen Werte untersuchen und wie stark diese vertreten sind in Deutschland für das jeweilige Jahr. Mhm. Und die entwickeln sich natürlich immer irgendwie anders. Mal ist das eine wichtig, mal ist das andere wichtig. Bei der Phase rund um den Hambacher Forst, da war Natur auf Platz 1 geschossen. Seit 2012 in einem Weg von Platz 9 bis 2018 immer wieder aufgeholt, bis sie dann 2018 auf dem ersten Platz waren und dann hat RWE entschieden, wir holzen hier den Hambacher Forst ab. Es gibt aber auch noch andere Werte, so wie Gesundheit, Freiheit, Familie, Erfolg, Sicherheit, Gemeinschaft, Anerkennung, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit. All solche Werte, Religion kann man da sicherlich auch noch drunter fassen, das ist dann aber jetzt nicht mehr in den Top 10 mit drin. Kann man sagen, okay, das sind alles Worte, die jetzt auch erstmal irgendwie nicht so einfach messbar sind. Ja, aber man kann schon gucken, wenn diese Worte in einer gewissen Häufigkeit auftreten, beziehungsweise auch verwandte Worte zum Wort Gesundheit auftreten in Kommentaren auf Social Media, dann kann man das messen, wie oft das passiert und dementsprechend auch eine Wichtigkeit ableiten. Ja, und je nachdem, was da dann gerade am wichtigsten ist, da sollte man eher vorsichtig mit sein. Und wenn man dort irgendwas zu kommuniziert, was Gesundheit verschlechtern könnte oder Freiheit verschlechtern könnte oder das Bild von Familie verschlechtern könnte. Bei Familie hilft vielleicht auch ein Beispiel von Ewi Einfach. Die haben mal vor etlichen Jahren einen Werbespot rausgebracht, wo Mann und Frau nachts im Bett liegen und ja, es ist dunkel. Man denkt, sie schlafen und irgendwann wacht die Frau auf und sagt zu ihrem Mann, du, ich kann nicht schlafen, stellt sich auf im Bett und der Mann richtet sich auch auf und sagt, ja, du, kein Problem, gibt ihr eine Kopfnuss und sagt, eh, wie einfach. Das ist natürlich irgendwie so für familiäre Werte richtig, wir sind ja gerade beim Thema Shitstorms, also richtig beschissen. Und so dementsprechend haben sie das auch abbekommen dann in Social Media. Und eigentlich lässt sich jeder Fall, den man so beobachtet, mindestens an einem dieser Werte abtragen. Also da lässt sich schon eine Connection herstellen.
Und was sind jetzt gerade die gesellschaftlichen Werte, die besonders Shitstorm-trächtig sind?
Aktuell sind das in 2022 auf Platz 1 Gesundheit, auf Platz 2 Freiheit, hat mit Sicherheit auch etwas mit der Ukraine zu tun. Familie ist auf Platz 3, Erfolg auf Platz 4, Sicherheit auf Platz 5, ist stark nach oben gegangen in den letzten 10 Jahren. Gemeinschaft ist auf Platz 6, Natur ist auf Platz 7, 2018 auch auf Platz 1, jetzt ziemlich in den Hintergrund geraten. Anerkennung ist relativ konstant immer auf Platz 8. Ehrlichkeit, / Authentizität ist so auf Platz 9. Und auf Platz 10 ist das Thema Gerechtigkeit.
Das heißt, wenn ich als Unternehmen in diesen Feldern irgendwie kommuniziere, dann habe ich quasi so eine Art Ranking, wo ich besonders vorsichtig sein muss quasi. Kann man das so ausdrücken?
Ja, ich nenne es auch gerne so das Minenfeld, ne? Also man kann natürlich das auch ins Positive umdrehen, wenn man jetzt diese Werte besonders fördert. Sagen wir mal, es gab ja auch ganz viele Course-Related Marketing-Kampagnen früher mal in Sachen Natur, wo jetzt beispielsweise Krombacher mit jedem Kasten Bier ein bisschen Regenwald gefördert hat. Oder das gab es mal von Pampers, dass wenn man dort eine Packung gekauft hat, dass dort Familien in Afrika mit entsprechenden Hygieneartikeln versorgt werden. Das kann man auch positiv besetzen. Es muss nur eben auch, und da kommen wir eben zu dem Wert, der jetzt relativ am Ende genannt wurde, aber trotzdem wichtig ist, es muss ehrlich sein, es muss nachweisbar sein, das darf kein Greenwashing sein, dann läuft man schon Gefahr. Also wenn man Kampagnen und Kommunikate rund um diese Werte in Umlauf bringt, dann sollte man schon vorher mal schauen, kommt da im Community Management eventuell eine negative Frage rein, dann sollte man auch darauf vorbereitet sein.
Gibt es eigentlich sowas wie quasi eine Dramaturgie oder einen Ablauf, wie sowas passiert? Gibt es Zeitpunkte, an denen ich vielleicht noch eingreifen kann? Kann man so eine Art Dramaturgie von einem Verlauf eines Shitstorms aufzeichnen oder läuft es jedes Mal unterschiedlich?
Wenn man jetzt mal so in Konzernlagezentrum spricht, also so die Sicherheitsabteilung der Konzerne spricht, die reden von der Lage. Das heißt, es ist eine kritische Situation, wo man irgendwie handeln muss, wo man seine Sicherheit verteidigen muss. Und wenn ein Shitstorm stattfindet, wenn also diese Kommentare so krass reinkommen auf dem Profil, dass man von einem Shitstorm sprechen kann, dann ist man in der Lage. Und dann gibt es eben eine Phase vor der Lage, wo es irgendwann dann so einen Wendepunkt gibt. Kann man sich wie so eine Glockenkurve vorstellen. In diesem Wendepunkt, da kann man vielleicht noch planen, wie man jetzt im Shitstorm, der nicht mehr vermeidbar ist, dann reagieren möchte. Mhm. Beziehungsweise, wenn man ganz viel Glück hat, dann kann man auch dann diesen Shitstorm noch aufhalten. Das ist aber schon sehr, sehr schwer. Und nach der Lage, also wenn der Shitstorm vorbei ist, dann ist das ganze Thema nicht gegessen, sondern da befindet man sich eigentlich eher in so einer Schwelzone. Und dieses Thema steht dann sozusagen in der Öffentlichkeit sowieso schon unter kritischer Beobachtung. Und ja, deswegen sind Unternehmen dann auch gut beraten, solche Themen intern und extern zu tracken, die Wahrnehmung dazu zu tracken und dementsprechend auch im besten Fall einzugreifen, um die negativen Effekte dazu zu verhindern.
Lass uns mal so ein bisschen genauer reingehen. Jetzt sind wir eine Marke und stellen fest, oha, da braut sich was zusammen. Und es sind mehr als nur die üblichen Kommentare und es wird mehr, als ich es vielleicht mit meinem normalen Social-Media-Team bewältigen kann, das gerade Dienst hat. Was für Möglichkeiten habe ich denn zu reagieren? Gibt es da sowas wie ein Playbook? Ist es jedes Mal individuell oder gibt es eigentlich immer die gleichen Möglichkeiten, die ich habe?
Ja, neben der Technik, also die ja jeder kennt, also man sollte natürlich ein Community-Management haben, man sollte sich vorher irgendwie überlegen, was für Prozesse gibt es denn bei uns im Krisenfall, wie sollten die ablaufen, wer hat wann was zu entscheiden, gibt es vielleicht Leute, die auch ohne sich abzustimmen, Dinge fürs Unternehmen entscheiden können, damit sie einfach schneller handeln können und dementsprechend auch Schaden begrenzen können. Also die Schnelligkeit einer Reaktion ist wichtig dafür, den Schaden zu begrenzen. Bringe ich die gleiche Reaktion ein bisschen später, tritt ja zwischendurch schon Schaden ein. Den kann man dann verhindern. Das sind alles so Themen, die man vorher schon mal machen sollte. Es gibt auch einen befreundeten Dienstleister, den ich kenne. Das ist die Firma Prevency. Die haben einen Shitstorm-Simulator. Dort kann man sich einfach live hinsetzen und in einem Simulationssystem, wo dann ein Outlook aufgeht und ein gefaktes Facebook und ein gefaktes Twitter, ganz viele Kommentare auf das Team reinprasseln, was Social Media bzw. Community Management macht. Und da kann man dann eben schon beobachten, werden sie überhaupt diesen ganzen Kommentaren her? Wie sind sie darauf vorbereitet? Was passiert denn da, um dann für die Realität diese Effekte dann auszumerzen, dass man da irgendwie in eine schlechte Lage kommt? Dann sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass es verschiedene Arten von Kategorien einer Reaktion gibt. Es gibt einmal die kritikoffene Reaktion und es gibt die nicht kritikoffene Reaktion. Und davon gibt es verschiedene Unterarten. Um nur mal einmal eine Statistik mitzugeben, ich habe das in meiner Diplomarbeit damals analysiert. Wenn kritikoffen reagiert wird, dann gibt es 200% weniger Buzz. Also 200% weniger Kommentare, Schmähpostings, wenn man kritikoffen reagiert.
Wenn man nicht sagt, wir haben euch verstanden, lass uns mal in Dialog treten, was war da eigentlich los, lass uns drüber sprechen. Das wäre jetzt eine kritikoffene Reaktion, zu sagen, erstmal in Dialog zu treten und sagen, ich versuche euch zu verstehen.
Ja genau, da gibt es dann auch gewisse Unterarten von. Also man kann gucken, ob man sich einfach nur entschuldigt dafür, dass man was getan hat, ob man verspricht, das irgendwie wieder gut zu machen in Eigenregie, dass man sich selber eine Lösung überlegt oder dass man es wieder gut machen möchte mit der Community zusammen, dass man halt sagt so, hey, da ist was schiefgegangen, lass uns das doch mal zusammen angehen. Was glaubt ihr denn eigentlich, wie wir das gut wieder in den Griff bekommen könnten? Ist übrigens die einzige Möglichkeit der Reaktion, wo ich festgestellt habe, dass sich negatives Sentiment in positives, also Begeisterungsstürme hat drehen können. Gibt es auch einen Fall für, den ich gleich dann nochmal erzählen kann. Und um das nur kurz abzuschließen, also die letzte Art der kritikoffenen Reaktion wäre dann nochmal eine Lösung in Eigenregie, aber ohne das irgendwie anzukündigen und die Leute im Dunkeln zu lassen, was man da dann eben tut. Mhm. Und das Beispiel, wo sich das Sentiment ins Positive gedreht hat, ist Henkel. Also viele werden vielleicht aus den Anfängen der Shitstorms noch den Fall kennen von Priel. Dieser Shitstorm ist bekannt geworden als Priel schmeckt lecker nach Hähnchen. Da ging es um einen Wettbewerb auf Facebook, den Henkel gemacht hat. Und zwar sollten die Nutzer auf Facebook Etiketten entwerfen, die wirklich auf die Prielflasche gedruckt werden sollten. Und darüber sollte dann eine Jury entscheiden, welches Etikett denn da dann gewinnt. Das wurde aber vorher nicht bekannt gegeben, dass da dann noch eine Jury involviert ist, sondern in der Öffentlichkeit wurde einfach gewotet, was denn da gewinnen sollte. Und ja, einer war dazwischen, der hat eben dieses Priel schmeckt lecker nach Hähnchen-Etikett entworfen. Das war ein Agentur-Heini, der dann gesagt hat, so, das war der Shitstorm, wo sich alles drum gedreht hat. Der hatte dann die Pressekontakte und hat diese Message dann rund um diesen Shitstorm gestreut. Aber wenn man in die Daten geguckt hat, gab es noch einen anderen Fall, nämlich den Rage-Guy von 9gag, der da steht. Also der Rage-Guy ist so eine Comicfigur, die mit offenen Händen nach oben guckt, komplett genervt ist und irgendetwas schreit. So, Herrgott, warum funktioniert irgendwie etwas nicht? Und das war hinterlegt mit Priel! Warum hat das einer gemacht? Er war komplett genervt von diesem Gewinnspiel und wurde hochgevotet, weil es nämlich sehr viele Leute genervt hat. Niemand hat sich eigentlich dafür interessiert, was denn nun dieses Etikett sein sollte. Aber das Etikett fanden sie dann wiederum alle cool. Die Jury hat aber gesagt, können wir nicht drucken, können wir nicht machen. Mhm. Und über Monate haben dann Nutzer sich gemeldet und wollten dann eben noch nach dieser Entscheidung, also nachdem es den Shitstorm gegeben hat, trotzdem dieses Etikett mal auf einer Flasche sehen und hätten diese Flasche auch gekauft und irgendwann haben sie es gemacht, haben per Sofortkaufen auf eBay für einen schmalen Preis eine limitierte Edition von 333 Flaschen angeboten, die dieses 9gag-Design dann hatten und danach, noch ein halbes Jahr, haben sich Leute gemeldet und haben gesagt, ich möchte gerne diese Flasche haben, wie kann ich die bekommen, könnt ihr die bitte nochmal drucken? Und sie wurden auf jeden Fall komplett gefeiert dafür, dass sie so eben reagiert haben. Und es gibt, wenn man nochmal reinschaut, mehrere Beispiele, die sich auch diese Systematik dann zu Nutzen machen.
Kommen wir mal zu den nicht kritikoffenen Reaktionen. Ich habe das Gefühl, fuck you ist die maximal kritikunoffenste Reaktion, die man so machen kann.
Ja, es gibt noch eine, die ist ein bisschen krasser, nämlich ignorieren. Also wenn man den Bass maximieren möchte, am meisten Kommentare im Shitstorm absahnen möchte, dann sollte man ignorieren, weil dann kotzen sich alle so lange aus, bis sie nicht mehr können. Dann kann man das ganze Thema auch leugnen und einfach sagen, nee, haben wir nichts mit zu tun. Man kann der Verantwortung ausweichen, das entsprechende Fuck you vielleicht, oder man kann den Effekt des Fehltritts herunterspielen. Also das sind die nicht kritikoffenen Reaktionen, die sind auf jeden Fall schlecht, wenn es um die Maßzahl Bass gibt. Aber es gibt auch noch mehr zu einer klugen Reaktion zu sagen. Also neben dem, dass man jetzt offen zu Kritik sein sollte, sollte man möglichst schnell antworten. Also die das Ziel sollte sein, dass man innerhalb von 4 Stunden nach einem Vorfall schon die Message rausbringt, was denn die eigene Position dazu ist. Man sollte nah am Geschehen auch kommunizieren. Es kann halt sein, dass das ganze Thema erstmalig auf der eigenen Facebook-Seite kommuniziert wird. Dann wird es einfach. Bei Burger King war es damals der Fall, da hat Günther Wallraff eine Reportage rausgebracht. Wie hieß denn noch diese Serie, die der Arme hatte? Wallraff...
Undercover oder so?
Ja.
Wallraff deckt auf. Wallraff.
Ja, also war auf jeden Fall immer sehr sehenswert und da hatten sie ja diese ganzen Missstände in verschiedenen Burger King Restaurants aufgebracht.
Team Wallraff hieß das.
Team Wallraff, genau.
Schattenredaktion rausgefunden.
Ja, wunderbar. Also Team Wallraff kam halt zu Primetime. Was hat Burger King relativ fix gemacht, natürlich nicht innerhalb von 4 Stunden, weil das war nicht möglich, aber die haben einfach zur Primetime Werbespots auf allen Sendern gebucht. Eine Minute, wo der CEO das Thema angesprochen hat, gesagt hat, wir haben eure Kritik gehört, auch wir finden das schlimm. Wir haben jetzt schon innerhalb dieser kurzen Zeit folgende Maßnahmen beschlossen. Der TÜV wurde eingeschaltet als dritte Instanz von außen, die regelmäßig unabhängig diese Themen dann auch kontrolliert. Und dieses Thema, dass sie das zur Primetime nochmal wiederholt haben, muss man sich vorstellen wie so ein Verteilerplan. Also der Shitstorm, der fängt ja mit einem User an. Das ist dann in dem Sinne RTL Team Wallraff, kann man als einen User vielleicht betrachten. Und dieser User ist vernetzt mit ganz vielen anderen Leuten. Und dann verteilt sich das weiter. Da sind immer noch Meinungsführer drunter und die distribuieren diese Nachricht immer weiter. Dadurch ergibt sich dann diese Welle von Knoten zu Knoten zu Knoten zu Knoten. Und wenn man seine Darstellung am ersten Knoten auch nochmal anbringt, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, diese Welle von hinten nochmal aufzuräumen und diejenigen, die vorher sich beschwert haben, zumindest damit einmal in Kontakt zu bringen, sodass sie ihre Meinung eventuell ändern können und sagen können so, hey, aber der Burger King CEO hat doch gesagt, die arbeiten da dran. Die haben den TÜV eingeschaltet und so weiter. Das ist eine kluge Art des Seedings. Und was auch wichtig ist, dass man effizient im Dialog ist. Ich habe vorhin angesprochen, dass es auf der einen Seite was mit Produkt- und Service-Themen zu tun hat und auf der anderen Seite mit gesellschaftlichen Werten. Und deswegen unterteile ich diese pöbelnde Masse gerne in Trolle und Shitstormer. Trolle sind die typischen, wo man auch kennt, wo man sagt so, ja, don't feed the Trolls. Das sind die, die sich darunter messen, weil sie attraktionsgeil sind, die eben Lust haben, da in die Masse reinzugehen und mitzupöbeln. Es gab mal so eine tolle Reportage vom Castortransport, wo Leute interviewt wurden, die saßen auf dem Gleis und eine Reporterin hat so einen Punk mit einem, der auch so komplett verhüllt war, gefragt, warum engagieren Sie sich hier? Und da sagt er, ich glaube, das ist genau die falsche Frage für mich. Warum? Mir ist das scheißegal eigentlich, ich bin nur hier, um Spaß zu haben. Das sind die Trolle, mit denen braucht man nicht zu reden, also denen kann man höchstens eine gelbe Karte zeigen, sie dann auch rechtens ausblenden, blockieren oder was weiß ich, wenn man eben einmal dargelegt hat, okay, wir können gerne miteinander reden, aber so nicht. Und dann gibt's aber eben die Shitstormer, da wurde bei der gleichen Demo auch jemand interviewt mit der gleichen Frage, der wurde eben... ja, damit mit der Frage konfrontiert, was treibt sie heute an, warum sind sie hier? Mein Sohn fängt an zu heulen, weint, sagt, wie alt ist der? 4 Monate und sagt dann, wir sind doch alle hier und wissen, worum es geht. Ich habe gerade eben auch Knüppel und Tränengas abgekriegt, aber wir setzen uns hier eben für den Naturschutz ein und ich möchte, dass mein Sohn in einer Welt lebt, wo es keine Atomkraftwerke gibt. Das heißt, die Shitstormer vertreten ihre Werte, ihre gesellschaftlichen Werte emotional, denen geht es um etwas, die haben ein Anliegen. Und wenn es keine gesellschaftlichen Werte sind, dann sind das Kunden, die mit Produkten und Services unzufrieden sind. Das Feedback sollte man sich annehmen und dann eben verstärkt mit den Shitstormern sprechen und weniger mit den Trollen. Gibt es da vielleicht tatsächlich irgendein Feedback, was wir für unser Unternehmen, für unsere Marke verwerten können? Wenn ja, steht das denn in unserer Macht? Können wir daran etwas ändern? Und wenn ja, dann sollte man halt vielleicht auch mal versuchen, das zu ändern.
Du hast gerade gesagt, Trolle kann man eigentlich ignorieren. Das heißt, ich brauche aber eigentlich ja auch ein gutes Social-Media-Team, das da genau hinguckt und entscheidet, ist es jetzt ein Troll, der uns nur irgendwie foppen will oder steht dahinter eine ideologisierte Person, die in Zweifel die Macht hat, diese Geschichte größer zu machen, oder? Das heißt, es ist auch da keine gute Idee, vielleicht die Social-Media-Arbeit den Praktikanten zu überlassen.
Also das ist sowieso erstmal gar keine gute Idee. Aber ein wichtiges Thema, was mir noch sehr wichtig ist, also Trolle sollten nicht ignoriert werden, aber Trolle sollten möglichst effizient mit wenig Aufwand bearbeitet werden. Wenn jemand wie ein Troll agiert, dann sollte man ihm sagen, auf die Art und Weise nicht. Du kannst dich gerne am sachlichen Diskurs beteiligen, daran hat ein Troll kein Interesse. Ansonsten kriegst du hier jetzt gerade mal eine gelbe Karte. Das nächste Mal, wenn du so in dein Repertoire greifst, dass es einfach scheiße ist, dann fliegst du raus und dann kannst du hier nicht mehr kommentieren auf der Seite. So sollte man damit umgehen. Warum? Wegen den Mitlesenden. Weil eben die Gegendarstellung der Marke mitlesbar sein soll und weil auch gezeigt werden soll, diese Community ist jetzt kein rechtsfreier Raum. Wir achten schon darauf, dass bestimmte Regeln hier auf unserem virtuellen Terrain, auf unserem Grund und Boden eingehalten werden. Das ist schon wichtig. Ja. Und wie erkennt man Trolle? Also ein Community Manager, der wird das wahrscheinlich relativ einfach können. Wenn ein Troll kommentiert, dann ist da keine Art von sachlicher Kritik, kein Inhalt, nichts zu erkennen. Man kann sich vielleicht auch nochmal das Profil desjenigen angucken. Was macht er denn sonst eigentlich so die ganze Zeit? Da kann man ja öfters auch mal nachlesen. Ist der jetzt bei jedem Shitstorm dabei? Postet der ständig irgendwelche komischen, provokanten Postings? Einfach nur, um sich ja, da die Aufmerksamkeit reinzuholen und Leute zu provozieren, mit denen er sich streiten kann. Oder ist er vielleicht irgendwie von einer toxischen Natur? Auch da gibt es halt Bücher zu. Ich empfehle immer ganz gerne Menschen entschlüsseln. Das ist ein Profiler, der das Buch geschrieben hat von der Kriminalpolizei, der mal so typische Merkmale im Verhalten von Soziopathen, Narzissten und Psychopathen offengelegt hat, auch an Beispielen, zum Beispiel Gerhard Schröder, wie er sich nach der Bundestagswahl verhalten hat. Ja, einfach um mal dort offenzulegen, wie ticken solche Leute, wie kann ich einschätzen, ob derjenige vielleicht nur provozieren will.
Du hast gerade den Begriff Seeding genannt und wie man damit geschickt umgehen. Kannst du es nochmal erklären? Ich glaube, das habe ich nicht ganz verstanden.
Okay, also bei Seeding geht es darum, wo tritt die Nachricht mit dem negativen Inhalt, der dann den Shitstorm auslöst, initial auf. Mhm. Und je nachdem, wie stark dieser erste Punkt vernetzt ist, was für eine Reichweite der hat, oder ob dieser erste Punkt als Experte gilt, oder ob dieser erste Punkt besonders aktiv ist, einfach zu einem bestimmten Thema. Sagen wir mal, das ist irgendwie eine Bürgerprotestbewegung, die nicht möchte, dass ein Flughafen gebaut wird neben dem Wohngebiet und ist deswegen permanent aktiv und schreit jeden Tag, hat aber keine große Reichweite und ist auch kein Experte für Flughafenbau. Wenn eines dieser drei Kriterien erfüllt ist, dann sind das Meinungsführer. Und bei Seeding geht es eben darum, all die Nutzer, die mit dieser ersten Nachricht in Kontakt kommen, sind die auch Meinungsführer? Was sind das für Leute? Das ist ein Begriff aus dem viralen Marketing, damals hat man das noch so genannt. Und da haben sich Leute eben darum Gedanken gemacht, wo setzt man denn diesen Samen einer Nachricht ein, damit sie viral geht?
Das heißt, die Strategie wäre, anstatt im Shitstorm jede einzelne Mücke totzuschlagen, gucke ich, wo ist eigentlich die Pfütze, wo die ganzen Mücken herkommen. Das heißt, die Strategie wäre, so an den Anfang zurückzugehen, weil es da am effektivsten ist, wenn ich mich mit dem Ursprung beschäftige.
Wichtig dabei aber ist, trotzdem sollte man auch den Mückenschwarm bearbeiten, weil auch dort kann man den Brand sozusagen bekämpfen. Man sollte nur diesen ersten Punkt nicht vergessen, weil das erfahrungsgemäß schon ein sehr effektives Mittel ist, um gut entgegenzuwirken.
Wie kann ich mich denn eigentlich als Unternehmen so aufstellen, dass ich gar nicht erst in die Situation komme, einen Shitstorm bekämpfen zu müssen? Kann ich mich auf irgendeine Art und Weise quasi immunisieren gegen Shitstorms?
Ja, so richtig immunisieren kann man sich vielleicht nicht, aber man kann natürlich schauen, dass man erstmal ein Monitoring aufsetzt. Also jedes Unternehmen hat halt bestimmte Szenarien, wo ein Shitstorm auftreten kann. Sagen wir mal, bei einem Industrieunternehmen explodiert eine Fabrik oder es bricht eine Krankheit aus oder die Führungskräfte werden der Korruption bezichtigt. Dann gibt es die gesamten gesellschaftlichen Werte, die ich gerade genannt habe. Da kann man sich auch Keywords von ableiten, eventuell mit einem Google Keyword Tool. Also von Google gibt es das zwar nicht, aber es gibt keywordtool.io, wo man eigentlich zu jedem Schlagwort ganz viele neue Keywords, die damit in Verbindung stehen, sich entwerfen kann. Und dementsprechend, wenn die Marke mit solchen Keywords auftritt, sich benachrichtigen lässt, so ein Monitoring aufsetzt. Das ist auch etwas, was wir bei uns als Team Data and Analytics an Unternehmen verkaufen. Wir machen das mit dem Tool Talkwalker. Man kann Krisenmanagement-Workshops machen, wo man eben die ganzen Prozesse und Verantwortlichkeiten schon mal festlegt und vielleicht auch mal überlegt, werden wir denn es hinbekommen, dass in bestimmten Szenarien das Social-Media-Team schnell Antworten verfassen kann, die nicht unbedingt mit der Geschäftsführung oder dem Vorstand abgestimmt sind, sondern sodass sie autark reagieren können, sodass sie eben schneller sind. Solche Themen kann man da festlegen. Man kann Shitstorm-Simulationen machen, wo man das Team, so wie es jetzt aufgesetzt ist, einfach mal einen Shitstorm durchleben lassen kann und schauen kann, was sind denn hier für Schwachstellen aufgetreten und von Experten dann auch das beobachten lassen kann. Wie haben die Leute denn reagiert? Wo sind die Prozesse vielleicht noch nicht so gut? Was können wir verbessern? Und was natürlich auch hilft, ist, wenn man gutes Community-Management macht. Also wenn man eine Community hat, zu der man die Beziehung pflegt, wo man auf die einzelnen Nutzer reagiert, wo man täglich mit denen spricht und einfach eine Beziehung aufbaut, dann kann es in einem Shitstorm auch gut sein, ist auch in manchen Shitstorms schon passiert, dass diese Community sich dann vor die Marke stellt und sagt, hier, also jetzt hört mal auf, die sind doch gar nicht so böse.
Gibt es eigentlich kanalbezogen Unterschiede? Also gibt es so Kanäle, die besonders Shitstorms befördern, die besonders shitstormträchtig sind und Kanäle, wo das gar nicht so stattfindet? Also jetzt naiv würde ich sagen, Twitter ist wahrscheinlich das schlimmste Shitstorm-Medium, während Instagram wahrscheinlich weniger shitstormträchtiges Medium ist. Würdest du da zustimmen?
Ja, man hört vielleicht von Twitter am meisten. Traditionell ist es ja auch so, dass auf Twitter ziemlich viele Journalisten unterwegs sind und dementsprechend die Themen, die dort hochschwappen, dann auch unter einer stärkeren Beobachtung durch klassische Medien stehen und man da schneller irgendwie was von mitbekommt, selbst wenn man auf Twitter nicht aktiv ist. Ich würde sagen, wenn man versteht, dass Shitstorms eigentlich ein Abbild der Gesellschaft sind und dass es vor Shitstorms dann eben Demonstrationen und Proteste gab, kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, ob jetzt vor einem bestimmten Haus häufiger ein Shitstorm stattfindet oder nicht oder in einer bestimmten Straße oder Stadt. Ich würde es auch nicht irgendwie an soziodemografischen Kriterien festmachen, sondern es liegt an den Interessen der Leute und an den gesellschaftlichen Werten, die sie haben.
Was ist denn zu den digitalen Effekten zu sagen? Weil es ist ja doch so, und wir kennen das ja mittlerweile von vielen Untersuchungen, dass eben bestimmte Emotionen die Reichweite befördern. Ne? Also wir wissen ja, dass auf Facebook Wut und Angst vom Algorithmus stärker befördert wird und eine größere Reichweite erzielt als jetzt positive Emotionen. Ist das was, was wir berücksichtigen müssen und wo wir sozusagen gegensteuern können? Oder ist das einfach sozusagen ins Netz eingebacken?
Das ist ins Netz eingebacken, weil es in Menschen eingebacken ist. Also Ich würde sagen, dass wahrscheinlich würde man Social Media wegnehmen und ein Experiment machen mit Leuten und denen irgendwie eine Nachricht vortischen, die lustig ist und eine andere, die Angst auslöst, dann würden sie dementsprechend auch auf Angstnachrichten wahrscheinlich extremer reagieren. Die Sache ist, der Algorithmus hat das erkannt. Der weiß, wie hoch das Potenzial ist, mehr Engagement zu erzielen, wenn das Thema ein anderes ist, nämlich Angst löst potenziell mehr Engagement aus als irgendwie lustiger Content, auch wenn der Engagement auslöst, aber eben nicht so viel. Und dementsprechend verstärkt er solche Nachrichten und spielt sie häufiger aus. Warum ist das so? Jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen auf den wirtschaftlichen Hintergrund. Insbesondere Facebook hat damit zu kämpfen, dass die Engagements, also die Kommentare, Posts, Likes und Shares aufgrund Cambridge Analytica und solchen Themen wie NSA und Prism stark nach unten gegangen ist. Also das ist immer weniger geworden. Und Facebook lebt ja davon, Werbeanzeigen zu verkaufen. Das Problem ist, dass das bereitstehende Inventar, je weniger Engagement erzeugt wird, in dem sozialen Netzwerk abnimmt. Also die haben wenige Werbeflächen anzubieten, je weniger Engagement entsteht. Deswegen hat Facebook auch ein Interesse, das Engagement zu maximieren auf seiner Plattform. Und deswegen spielt der Algorithmus solche Themen dann auch stärker aus, obwohl es eigentlich schlecht ist, ne? Also hier Angst und Wut zu verbreiten möchte eigentlich keiner, aber naja, Facebook ist am Ende eben auch ein Unternehmen, was seinen Profit maximieren möchte.
Wobei man da ja auch sagen muss, ich habe gerade in Vorbereitung für diesen Podcast nochmal das Buch Die Shitstorm-Republik von Nicole Diekmann gelesen, einer deutschen Journalistin, die selber einige Shitstorms durchlebt hat. Ein sehr interessantes Buch, kann man sehr empfehlen. Und die schreibt, hat sie aus einer Studie über den sogenannten Silencing-Effekt. Das heißt, dass viele Leute das Gefühl haben, dass sie sich zu bestimmten Themen oder auch allgemein thematisch am besten gar nicht mehr äußern auf Social Media, weil das dazu führt, dass sie eben ja ins Auge eines Shitstorms geraten können. Und ist dann nicht sozusagen die These, naja, ich befördere Engagement, indem mein Algorithmus eben ja diese Emotionen wie Wut und Aufregung und so weiter befördert, schneidet man sich dann nicht ins eigene Fleisch, weil die Leute irgendwann diese Kanäle als so toxisch empfinden, dass sie halt gar nichts mehr tun. Ich kann nochmal die Zahlen nachschauen. 74% der Menschen sagen, dass die Aggressivität der Kommentare zugenommen hat und über 50% der Menschen geben an, vorsichtig mit politischen Äußerungen im Netz zu sein. Das ist ja schon relativ ernüchternd. Da schaue ich eigentlich relativ pessimistisch in die Zukunft der Debattenkultur. Wie siehst du das?
Da kommt es eben darauf an, wie gut wir das Community-Management betreiben, ne? Also wenn wir da jetzt schon mutig bleiben und dagegenhalten, dann werden wir da natürlich schon irgendwo einen positiven Effekt erzielen können. Es gibt auch da noch ein Buch zu von Sascha Lobo, das nennt sich Realitätsschock, wo er eben auf diese Theorie eingeht, die er hat, dass durch Social Media Dinge transparent geworden sind, die mit der Realität mehr zu tun haben als das, so wie wir uns die Welt eigentlich gemalt oder erhofft haben oder wie sie uns über Jahrzehnte verkauft wurde. Keine Ahnung, zum Beispiel, dass der Plastikmüll alles gar kein Problem ist oder dass wir alle bis ans bittere Ende Wohlstand haben können und ja, am Ende ist aber gar nicht so viel da. Gut, das sind jetzt alles auch wieder ideologische Theorien, aber der Gedanke, der dahinter steckt, ist noch ein größerer, nämlich dass durch diesen Schock, dass man mit einer Realität konfrontiert wird, mit der man nicht klarkommt, wird sich das System aber irgendwann wieder einpendeln. Also wir kommen jetzt, glaube ich, gerade erst damit klar, dass Dinge sichtbar werden, die vorher nicht sichtbar waren. Damit lernen wir umzugehen und ich denke, das wird in der Zukunft dann schon besser werden. Ja, also ich bin da tatsächlich doch eher optimistisch, auch wenn ich jetzt diese Statistik, die du nennst, auch nicht so gut finde, ja.
Wie wichtig ist denn die Sprache, die wir pflegen, vielleicht auch im Community-Management? Wäre es vielleicht geboten, möglichst unmissverständlich und emotional zu kommunizieren? Ein Beispiel auch aus dem Buch von Nicole Diekmann, die sich einen unglaublichen Shitstorm eingehandelt hat. Sie hat einfach Nazis rausgetwittert und dann fragte ein rechtslastiger User, wen meinst du eigentlich mit Nazis? Und sie hat geantwortet, ja, jeder, der nicht rot-grün wählt. Das war natürlich ein Witz, Ist ja klar. Und hat aber vergessen, das sozusagen zu ironisieren. Hat sich noch überlegt, ob sie da jetzt ein Zwinkersmiley dran macht, um Ironie klar zu machen. Und sie ist sich relativ sicher, dass wenn sie diesen Zwinkersmiley gemacht hätte, es wahrscheinlich nicht zum Shitstorm in diesem Ausmaß gekommen wäre. Und die Frage dahinter ist, wie wichtig ist sozusagen ganz genau auf seine Sprache zu achten und vielleicht auch tatsächlich mit der Hilfe von Emojis, Emotionalitäten und das, was in der Schriftsprache verloren geht, mitzugeben.
Also Emojis können helfen, aber sind ja irgendwie auch nur Make-up für einen bestimmten Inhalt, den man transportiert. Ich glaube, dass es da schon Tools gibt aus der Kommunikationswissenschaft, die einem dann noch mehr weiterhelfen können. Also einerseits gibt es ein sehr gutes Buch zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Also wie redet man mit Leuten, die aufgebracht sind, oder wie führt man einen besonders wertschätzenden Dialog miteinander? Es gibt auch aus der Theorie von Praxis im Umgang mit Borderline-Patienten, die ja auch sehr emotional und explosiv reagieren, die sogenannte Set-Kommunikation, also wo man in drei Phasen kommuniziert. Sympathie, hey, es tut mir leid, dass du jetzt gerade hier sitzt und weinst, weil du Angst hast vor Atomenergie. Empathie, wenn ich einen Sohn hätte, der 4 Monate alt ist, dann würde es mir, glaube ich, auch ziemlich schlecht gehen. Truth, wir haben im Moment das Problem, dass wir einfach den Energiewandel nicht so schnell hinbekommen, wie wir uns das eigentlich wünschen. So, und dann holt man jemanden so schon mal von der emotionalen Ebene erstmal runter, auch wenn das natürlich nicht so ist, dass man dann sich einigen kann. Muss man ja auch nicht. Zu einer Meinung von den beiden Themen, kann man zumindest den Diskurs dann auf einer Sachebene sehr viel besser führen als sonst. Ja.
Okay, das finde ich einen ganz hilfreichen Tipp eigentlich. Gibt es noch was du gerne noch besprechen möchtest, was wir nicht besprochen haben?
Man kann natürlich immer weitersprechen. Also mir ist eigentlich wichtig, dass man Shitstorms nicht als Bedrohung, sondern als Chance versteht. Dass man da mutig reingeht, dass man auch das Thema, bevor ein Shitstorm überhaupt stattfindet, anspricht im Unternehmen und dass man gemeinsam überlegt, wie kann man sich darauf vorbereiten, dass man Shitstorms auch als Möglichkeit versteht, das eigene Unternehmen besser zu machen und damit auch erfolgreicher sein kann. Das ist mein naiver Glaube vielleicht, aber ich denke, es gibt auch schon genug Fälle da draußen, die zeigen, dass das irgendwo wahr ist. Und ja, wenn ihr irgendwie einen Rat braucht zum Thema, wie geht man mit Shitstorms um und wie kann man eben solche Mechaniken auch mit Zahlen hinterlegen und das vom Kunden gut verargumentieren, dann meldet euch gerne bei mir.
Okay, super. Vielen Dank, lieber Tim, dass du hier Gast warst und dein Wissen mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Wenn ihr euch weiter zum Thema Shitstorms informieren wollt, wir haben euch in den Shownotes ein paar Links zu nützlichen Ressourcen zusammengestellt. Schaut doch da gerne mal rein und wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr gleich diesen Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und wenn ihr übrigens dem Tim weiter zuhören wollt, dann könnt ihr seinem Podcast Datendurst folgen. Wir danken euch erstmal für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge in 2 Wochen wieder am Start seid. Bis dahin gute Zeit und tschüss.
Tschüss.